Ja, hallo. Schon mal vielen Dank für das rege Interesse an einem doch eher speziellen Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Leute kommen. Vielleicht noch kurz zum Ablauf, was ich so vortragen will. Erstmal eine kurze Einleitung. Technisat Automotive, wo kommen wir her? Kennt wahrscheinlich kaum jemand, also zumindest nicht aus Automotive. Dann vielleicht ein spannender Teil, mal so einen Einblick zu geben, was denn so die Herausforderungen sind, wenn man ein Infotainment-System, ein aktuelles Infotainment-System, was man da beachten muss, was es da an Komplexität eigentlich gibt, wenn man sowas entwickelt. Und dann wird der größte Teil des Vortrags eigentlich sein über Bob. Das ist so ein Tool, was wir bei uns intern entwickelt haben, um praktisch diese Herausforderungen für uns zu meistern, um da schnell und schlagkräftig die Software entwickeln zu können. Und zum Schluss eine Zusammenfassung und nochmal einen Ausblick, beziehungsweise um mal zu sagen, für wen das Tool an sich, was wir jetzt als Open Source veröffentlicht haben, vielleicht auch noch ein Einsatzgebiet sein könnte. Ja, Technisat Automotive. Von Technisat kennt bis jetzt jeder wahrscheinlich die Satellitenreceiver. Automotive gibt es als Business Unit da schon seit 1997. Das hat mit kleinen Autoradios angefangen und bis heute zu richtig großen Infotainment-Systemen in aktuellen Varianten. Dass wir da rechts das schöne Bild sehen, das ist unser Entwicklungszentrum in Dresden, hat man einen wunderschönen Blick über das Elbtal. Und im Prinzip haben wir die ganze Entwicklung da konzentriert mit der kompletten Kompetenz von der Entwicklung über einen Test bis zur Produktion, die ist halt woanders, die ist in Dippach bzw. in Polen. Wir entwickeln da wirklich alles von vorn bis hinten, also die komplette Entwicklungskette können wir an der Stelle abdecken. Kurz zu meiner Person. Ich bin der technische Leiter bei uns bei der Systemgruppe. Der Name ist relativ unkonkret, sage ich mal, aber was wir tun, ist eigentlich dafür zu sorgen, dass das System an sich funktioniert. Ja, das ist ja komplettes, komplexe eingebettete Systeme, die wir da bauen, und wir sind dafür zuständig, dass eigentlich das Betriebssystem läuft, die ganzen Treiber funktionieren, dass der Rest der Firma, die Software entwickelt, eigentlich ihre Arbeit tun kann. Ist eigentlich größtenteils integrationslastig, also die Zeiten, wo man wirklich jeden Treiber selber geschrieben hat, die sind eigentlich zum Glück vorbei, bekommt man meistens vom Hersteller ein BSP mit. Insofern ist es meistens Integrationsarbeit, um da auch von Fremdfirmen Treiber zu integrieren oder andere Sachen. OS Abstraction Layer ist auch noch bei uns. Und danach, wenn das System einmal läuft, die ganzen Querschnittsthemen wie Stabilität und Performance, dass das wirklich beim Kunden nicht abstürzt und auch in akzeptabler Zeit startet. Die Berührung gerade von meiner Seite mit dem Integrationstool, was ich hier vorstellen will, das hat sich dadurch einfach ergeben. Das mal eine kurze Übersicht, so was Technisat Automotive an der Stelle bis jetzt gemacht hat, ist aus der Firmenpräsentation. Also es hat wirklich mit kleinen Kassettenradios angefangen. Was wir aktuell produzieren, das ist der, oder was in großer Serie ist, ist der MEB-Standard hier seit 2014 bei der VW-Volkswagen-Gruppe. Die Projekte gehen da weiter und die Systeme werden an der Stelle immer weiter komplex. Das ist mal wirklich eine Übersicht, was man sich darunter vorstellen muss, wenn man so ein Infotainment-System im Auto vor sich hat. Man sieht ja nur den Bildschirm, es funktioniert, es sollte schnell starten. Aber was steckt denn da wirklich dahinter? Von der Hardware her muss man sich ungefähr so ein Mittel- bis Oberklasse-Handy vorstellen. Das ist immer ein bisschen abgehangen, die Hardware, einfach deswegen, weil sie automotive qualifiziert sein muss. Das soll ja auch noch bei minus 40 Grad starten, das Gerät, und bei 70 Grad in der Wüste auch noch. Deswegen ist die Hardware da ein bisschen abgehangen. Nichtsdestotrotz redet man da von Systemen mit mehreren Gigabyte Arbeitsspeicher, von SMP-Systemen. Dazu noch. Okay, oh Gott, nein! Hat man natürlich diverseste DSPs dazu fürs Audio Processing, Software Defined Radio andere Core-Prozessoren, Mikrocontroller fürs Power-Management zum Beispiel. Also da ist eine ganze Menge Software und eine ganze Menge Hardware drin. Alleine schon mal im Grundausbau. Dann wird das ganze System noch in, zumindest in der aktuellen Serie, die wir fertigen, in circa 50 Varianten gefertigt. Also wir reden wirklich da über Hardware-Varianten und Software-Varianten, verschiedene Ausbaustufen, die es da abzubilden gilt. Also es gibt da wirklich im Endeffekt 50 Software-Versionen, die eigentlich mehr oder weniger dasselbe machen, aber doch verschieden sind. Dazu kommen mehrere Millionen Zeilen Quellcode, der von Technisat selbst kommt. Und eine mehr Größenordnung mehr noch von dem, was von Fremdfirmen integriert wird. Das ist teilweise auch binär, kommt mit eigenen Bildsystemen daher. Also ganz divers, da findet man alles, was man in der Industrie eigentlich finden kann. Im Gerät selbst findet man mehrere Betriebssysteme. Ja, es gibt Echtzeitbetriebssysteme für Signalverarbeitung, dann natürlich so ein High-Level-Betriebssystem für wo die ganzen Applikationen laufen, die der Nutzer sieht, wie die Navigationsanwendung zum Beispiel. Und da haben wir unten mal die Auflistung von den ganzen externen Schnittstellen, die man sich so vorstellen muss. Also kennen halt für die Fahrzeugvernetzung, MOST ist so ein spezieller Bus für Multimedia, Ethernet hat man mittlerweile, USB und so weiter. Kennt man ja alles. Das muss natürlich alles an dem System angeschlossen und unterstützt sein. So ein komplexes System wird natürlich von sehr vielen Leuten an der Stelle entwickelt. Das sind in Spitzenzeiten über 500 Ingenieure, die an sowas arbeiten, Vollzeit. Interne und externe, logischerweise. An sich ist es eher so ein V-Modell. Also das ist jetzt nicht so schön agil, wie man sich das vielleicht bei anderen Projekten immer vorstellen wollen würde. Allerdings der Kunde, in dem Fall der Autohersteller, kommt halt mit sehr konkreten Vorstellungen, wie das Gerät zu funktionieren hat, was es für Systeme, für Funktionen abzudecken hat. Da gibt es Anforderungen, das muss in den Prozess eingekippt werden. Zum Schluss kommt man dann wieder mal zur Softwareentwicklung, zum Test und so weiter. Die Deadlines sind an der Stelle relativ hart. Das nennt sich bei uns immer SOP, Start of Production. Der Termin ist fest. Es kann alles passieren im Projekt, aber der Termin steht. Und zum Start of Production muss nicht nur die Hardware final sein, die muss schon vorher final sein, weil die muss natürlich auch noch qualifiziert und getestet werden. Auch die Software muss da fertig sein. Fertig im Sinne von, sie ist abgenommen. Da schaut dann die Qualitätssicherung drauf. Das sind Kollegen, die haben ja weniger Humor, wenn da das Gerät abstürzt an der Stelle. Das heißt, zu dem Stichpunkt muss das stehen. Grundsätzlich arbeitet jeder Entwickler für sich, arbeitet halt an seinem Entwicklungsbranch. Dann gibt es eine mehrstufige Integration, einzelne Gruppen Vorintegratoren, die das aufsammeln, was in der Gruppe gemacht wurde. Das schon mal testen, dann wird das Ganze nochmal getaggt, auf verschiedene Branches gebracht von und von der Integration am Schluss wird dann eine Gesamtsoftware gebaut, die dann am Ende auch zum Kunden rausgeht. Ja, das Ganze gibt es natürlich als Nightly immer mindestens. Es gibt während der Entwicklungsphase von dem System natürlich wöchentliche Releases an den Kunden, in dem Fall der Autohersteller. Die wollen natürlich schon mal testen, wie gut funktioniert die Software, was kann man schon erleben, was funktioniert noch nicht so gut. Und dann hat man natürlich mehrere Stable-Branches für die Geräte, die ausgeliefert wurden, ja, die in Produktion sind. Die Hardware ist an der Stelle final. Und bei der Software gibt es dann manchmal noch einzelne Updates. Aber für jeden SOP gibt es dann mindestens einen Branch. Effektiv sind es viele mehr, weil es verschiedene Varianten gibt. So, was machen wir da eigentlich? Wie gesagt, ziemlich viel Code, der in-house entwickelt wird. Das sind dann ja so um die 400 Entwickler größtenteils. Das Ganze, was jetzt wirklich am Ende mal in eine Software kommt, die ausgeliefert wird, das wird von der Projektleitung gesteuert. Die nehmen sich da halt sozusagen das vor und sagen, okay, dieses Feature wird jetzt schon integriert, das muss ausgeliefert werden, das bleibt noch draußen, welche Fixes kommen rein. Das wird alles von der Projektleitung mit gesteuert. Und der Anspruch an das ganze System, an das Integrationssystem, was man dafür braucht, ist, es muss deterministisch sein. Also im Sinne von, es muss reproduzierbar sein über viele Jahre, gefordert ist über die gesamte Lebensdauer von dem Projekt. Ja, also selbst für den ersten SOP, also 2014 sind die ersten Geräte ausgeliefert worden. Also es kann man so sagen, 10 Jahre mindestens müssen wir in der Lage sein, Software nochmal nachzubauen mit einzelnen Fixes, weil es der Kunde wünscht. Da muss dann aber auch nachgewiesen werden, dass nur dieser Fix da drin ist und dass der Rest der Software identisch bleibt. Einfach um auszuschließen, dass Teile, die jetzt davon nicht betroffen sind, sich nicht verändert haben. Weil bei so einem komplexen System, wenn es einmal abgenommen ist, versucht man wirklich jede Änderung so minimal wie möglich zu halten. Das Ganze geht natürlich wieder an den Entwickler auch zurück. Gerade während der Entwicklungsphase hat der Entwickler ein Gerät am Arbeitsplatz, da ist die aktuelle Software drauf, wird immer geupdatet, beziehungsweise manchmal tut er auch nicht updaten, wenn er ein langfristiges Feature entwickelt. Und der muss natürlich passend zu dieser Software, die da jetzt auf dem Gerät ist, muss er seinen Teil erstellen können, verändern können, testen können. Verschärft davon wäre dann noch das Bugfixing. Oftmals ist es so, dass selbst nach Jahren teilweise kann es passieren, da kommt der Kunde an und sagt, ja, in der Softwareversion gibt es gehäufte Abstürze, guckt euch das mal an. Und dann muss man Software von vor 2 Jahren wieder ausgraben und muss da nachvollziehen können, was denn da passiert ist und ja, einen Fix dafür entwickeln. Insofern ist es schon relativ anspruchsvoll, was man in der Integration von so einem System eigentlich beachten muss. Insbesondere bei dieser großen Mannschaft. Und nach mehreren Projekten haben wir eigentlich bei uns, zumindest für die Vorentwicklung, hatten wir kleinere Gruppen und da war es halt schwierig mit dem Integrationsprozess, wie er bei Technisite jetzt gelebt wurde oder immer noch gelebt wird, der in Produktion ist, das in kleinere Teams zu skalieren. Ja, man hat eine große Organisation, die schon läuft, aber wenn man kleine Vorentwicklungsprojekte machen will, wo die wirklich dann schon sehr agil sind, größtenteils, wurde es halt schwierig. Das ist der Bob, der daraus entstanden ist, am Ende relativ überschaubares Python-Skript. Also wir reden jetzt davon 3000 Zeilen Python bis jetzt. Ein C-Helper noch dazu. Also das ist wirklich für so ein Tool noch sehr, sehr überschaubar. Das hat allerdings auch gute Gründe, denn was man bei so vielen Entwicklern und bei so komplexer Software mit so vielen Branches eigentlich feststellen muss, die dann auch noch über Jahre hinweg deterministisch reproduzierbar sein muss, ist, dass eigentlich Komplexität das große Problem einer Geschichte ist. Ja? Also es fehlen meistens keine Features von irgendwelchen Entwicklungstools. Das kann man alles nachbauen, das ist nicht das Problem. Aber je komplexer so ein Integrationsprozess oder so ein Bildprozess am Ende auch ist, und je mehr Einflussgrößen es gibt, die man nicht kennt unter Umständen, ja, umso schwieriger wird es, das Ganze nochmal nachzuvollziehen und auch stabil zu halten über die Zeit hinweg. Und deswegen war die große Motivation eigentlich von diesem Tool gewesen, das alles zu vermeiden. Ja, also die ganze Erfahrung, die wir bis dahin gesammelt haben, eigentlich in so ein Tool zu werfen und zu sagen, okay, lass es uns mal anders tun, anders wie vorher. Das heißt, die Fallstricke, die wir schon kannten, dass wir die vermeiden und vor allen Dingen, gerade beim Embedded-System, beim Cross-Compiling, es ist teilweise sehr schwer, die ganzen Einflüsse, die auf den Compiler einwirken, auf die Build-Tools einwirken, dass man die überhaupt versteht oder sichtbar macht. Und deswegen Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit eigentlich an oberste Stelle setzt, das so einfach wie möglich hält. Das ist immer typischerweise KISS, keep it simple und don't repeat yourself. Ist immer einfach gesagt, allerdings schon sehr schwierig zu umzusetzen. Die Grundidee ist eigentlich, alles, was in den in dem Tool, alles, was wirklich in den Bau der Software reingeht, ganz explizit zu konfigurieren, so tief wie möglich, so weit wie möglich, um einfach sichtbar zu machen, was denn eigentlich am Ende das Ergebnis beeinflusst. Und ganz wichtig davon, nur eine einzelne Quelle zu haben. Ja, also wir bauen natürlich mit Bildservern so eine mehrere Millionen Zeilen Quellcode, die baut man jetzt nicht mehr auf dem Arbeitsplatzrechner, zumindest nicht in der Zeit, die man das ausliefern muss. Und deswegen hat man Bildserver, man hat Entwicklerarbeitsplätze, die daran arbeiten und das soll natürlich nur eine Quelle haben, einfach damit es da keine Redundanzen irgendwo gibt. Und das Wichtigste ist, wenn man 400 Entwickler hat, die müssen schnell sein. Ja. Die Integration kann theoretisch langsam sein, das sind auch ein paar Leute, die, allerdings, da kann man viel Rechner hinstellen, die können dann schneller kompilieren. Allerdings, wenn der Entwickler lange braucht, um Software auszuchecken, um Software zu bauen für sich selber, für seine Applikation, ja, dann multipliziert sich das mit der Anzahl der Entwickler. Und das sind dann halt echte Kosten, die irgendwo auflaufen. Das soll natürlich Continuous Integration unterstützen, ist klar. Also inkrementell bauen, so wie es geht. Wir müssen Tests ausführen, das soll im Jenkins Cluster funktionieren. Und im Endeffekt müssen wir leider auch Windows unterstützen. Das macht dann meistens etwas komplizierter, aber es leider so, dass manche Tools sind nur unter Windows verfügbar für manche Prozessoren zum Beispiel. Also man kommt leider noch nicht drum rum, dass man sich in die allein auf die schöne Linux-Welt beschränken kann. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen trocken. Das ist eher so die Theorie. Wie wollen wir es eigentlich angehen? Ja, wie wollen wir das Problem verstehen und wie wollen wir es so weit eingrenzen, dass wir eine Beschreibung von so einem Integrationssystem haben, dass man mit einem Tool auswerten kann, um daraus ordentlich Software zu bauen. Wie ich schon gesagt hatte, reproduzierbares Cross-Compiling ist schwer. Also der typischste Fehler ist halt, dass man Include-Dateien vom Host verwendet, also die da unter User-Include normalerweise liegen. Das bekommt man halt nicht mit. Ja. Man hat das nächste Problem sind typischerweise Abhängigkeiten, die man nicht berücksichtigt hat, die man gar nicht gesehen hat. Also man weiß zwar, man hat eine Applikation, braucht zwei Libraries, ja, A und B, allerdings, dass da noch eine Abhängigkeit zu C ist, hat man unter Umständen übersehen. Das können manchmal nur Include-Dateien sein, aber auch manchmal völlig andere Effekte, die man sich manchmal gar nicht so im ersten Moment ausmalen kann. Das muss man natürlich so weit wie möglich minimieren. Die Host-Konfiguration ist extrem entscheidend. Also was wir zum Beispiel aktuell tun, ist halt, um Software reproduzierbar zu bauen, wird das in VMs getan. Und diese VMs werden nachher archiviert. Es gibt eine VM für jedes Release. Einfach, weil es praktisch unmöglich ist, mit aktuellen Systemen nochmal das neu aufzusetzen. Man weiß nie, was nachher wirklich rauskommt. Es gibt da extrem verdeckte Einflüsse, die man kaum unter Kontrolle hat. Und im Vergleich zu den Bildsystemen, die wir da eigentlich vorfinden, die es jetzt gibt, sowas gerade wie Yocto, Bitbake, war das aus unserer Sicht das größte Problem, dass sie größtenteils monolithisch sind. Ja? Also die können solche komplexen Systeme schon abbilden, allerdings sie sind nicht dafür gebaut, dass man halt mit 20 Bildservern gleichzeitig baut in einem Cluster, einfach damit man die Bildzeiten schafft. Dann sind sie meistens leider auch nicht dafür gedacht, beim Entwickler eingesetzt zu werden. Ja, sie sind solche auch Paketbausysteme, Debian zum Beispiel, die sind dafür gedacht, eine Distribution zu bauen. Ja? Aber sie sind nicht dafür gedacht, das wieder zu nehmen als Grundlage für einen Applikationsentwickler, der dasselbe System nimmt, da seine Sourcen damit auscheckt und da drin selber entwickelt. Branch switcht, kompiliert und damit unter Umständen sogar vielleicht ein gesamtes Image wieder neu baut. Das ist, geht teilweise, allerdings nicht wirklich gut. Ja. Die Produktivität ist da nicht so toll an der Stelle. Ist halt sehr komplex. Und was alle diese bestehenden Systeme eigentlich vereinen, gemeinsame Grundlage ist eigentlich, bis auf den Nix Package Manager, der ist wirklich eine Ausnahme, dass im Prinzip immer von einem gemeinsamen Dateisystem ausgegangen wird. Ja, es gibt ein großes Dateisystem, da kommen die ganzen, da werden die Pakete alle rein installiert, ja, und die Abhängigkeiten geben eigentlich nur an, was musste mindestens da sein. Also ich will dieses Paket bauen, dann müssen die anderen drei da sein. Das dürfen auch gerne mehr sein. Was allerdings bei einem reproduzierbaren Compiling unter Umständen ein Problem ist. Das können zum Beispiel so Probleme sein, wenn man auch parallel baut, ja. Manche Abhängigkeiten sind nicht angegeben. Einmal baut es, weil es gerade in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wurde. Einmal baut es nicht, weil die Abhängigkeit halt vergessen wurde. Beziehungsweise, ja, manchmal sind dann schon Sachen installiert, die sich wieder in Konflikt befinden. Alles schon gesehen. Also das ist wirklich, das will man so weit wie möglich vermeiden. Praktisch diesen gemeinsamen Zustand, diesen globalen Zustand von Dateien, den man irgendwo hat am Ende. Und dann sind die bestehenden Tools meistens relativ sehr schon sehr komplex. Also gerade so Yocto muss man schon in ein tieferes Studium einsteigen, um das wirklich im Detail zu verstehen. Die Idee, die uns zu dem Bob eigentlich bewogen hat, war die von einem funktionalen Bildsystem. Ja, also es ist nicht so deklarativ wie mit Abhängigkeiten, sondern man sagt, im Prinzip lass es uns doch als Funktion betrachten, weil ja nichts anderes ist es eigentlich, wenn ich ein Programm kompiliere, ich habe einen Input, das ist eine Quellcode-Datei, ja, oder mehrere, darauf wende ich eine Transformation an, das ist der Compiler, und da kommt ein Output raus. Und das sollte eigentlich abseits von Defrendum ziemlich deterministisch sein. Es ist nicht wirklich, aber der grundsätzliche Ansatz ist es da. Und jetzt fasst man eigentlich dieses Bauen von Paketen auf wie ein Gleichungssystem. Man sagt, das ist der Input von dem nächsten Paket ist einfach ein vorgelagertes Paket. Ja, ist wie einfach f von x, sage ich mal, oder mit mehreren Parametern. Und wir beschreiben das einfach in der speziellen Sprache. Sind YAML-Dateien, werden wir dann gleich sehen. Das Tool an sich ist nichts anderes als der berechnet die Pakete eigentlich, ja? Also führt die Schritte aus und das ist mit Lazy Evaluation, das heißt sozusagen, es wird nur das gemacht, was wirklich gebraucht wird. Der Abhängigkeitsgraph wird einfach abgegangen und man betrachtet eigentlich die Pakete eher so als Werte einer Funktion. Das wird jetzt nicht in dem Sinne installiert, sondern es wird geguckt, was sind denn die Pakete, die ich habe aus der Beschreibung heraus und wird dann geschaut, was muss ich noch ausführen, damit ich zu diesem Paket komme. Ja, die Beispiele hatte ich gerade gesagt, so eine Applikation, das kann man wirklich als Abhängigkeitsbaum auf betrachten. Am Ende kommt man mal zu einem Gesamtsoftware-Image, was einfach nur die Summe aller Teile ist. Ja. Und das Ziel wirklich, wirklich alles, aber wirklich komplett alles, was da eingeht, in einem großen System zu beschreiben, damit ich eine Gesamtbeschreibung von dem Ding vor mir habe. Ab dem es dann eigentlich egal ist, mit welchen Backends ich baue. Ob ich das jetzt lokal baue, ob ich das auf einem Bildserver baue. Eine Beschreibung, die alle Einflussgrößen zusammenfasst. Am Endeffekt werden da, um es mal vorwegzunehmen, eigentlich nur Bash-Skripte ausgeführt. Aber halt auf eine kontrollierte Art und Weise, dass alle Einflussgrößen da sind und bekannt sind. Beschrieben wird es in sogenannten Rezepten, da ist mir persönlich nichts Besseres eingefallen, wie man das nennen sollte. Im Prinzip ist es eigentlich in der Terminologie eine Gleichung. Wie sieht sowas grundsätzlich aus? Wie wird sowas in jedem Rezept, für das ein Paket beschreibt, gibt es immer drei Schritte. Das sind immer genau drei. Am Anfang natürlich Checkout, das ist der erste Schritt, damit man an die Sourcen kommt von dem Paket. Das ist sozusagen der variable Teil, das kann ein Branch sein, das kann halt ein Tag sein, das kann ein Target-Z sein, was man auspackt. Das ist an der Stelle eigentlich erstmal noch relativ egal. Als nächstes kommt natürlich der Bildschritt, das ist sozusagen da, wo man den Input nimmt und die Transformation anwendet, ein Compiler, CPIO-Archiv zusammenpacken, was auch immer an der Stelle gerade dass der Output des Pakets sein soll. An der Stelle kommen die anderen Pakete mit dazu, die ganzen anderen Abhängigkeiten. Das kann halt ein Compiler sein, also auch der Compiler selbst ist wieder ein Rezept bzw. Paket, was im System beschrieben ist. Das heißt, alle Tools werden genauso auf dieselbe Art beschrieben. Im Endeffekt, wenn man mal am letzten Abhängigkeitsknoten ist, muss man irgendwo ein Target-Z runterladen. Ja, oder ja, also da kommt man oder ein fertig kompiliertes Tool, weil irgendwo muss man ja mal anfangen. Typischerweise sind es allerdings von der rechten Seite her so Libs zum Beispiel oder andere Artefakte, die einfach in dem Schritt mitverarbeitet werden müssen. Die kommen beim Bildschritt mit dazu. Und zum Schluss gibt es einen Package-Schritt. Das ist eher so die, wie sagt man, Projektion. Das heißt, beim Bauen fallen sehr viele temporäre Dateien an, Object-Files, alles Sachen, die man nachher eigentlich gar nicht mehr braucht. Und das Packagen ist eigentlich der Schritt, der praktisch die Artefakte aus dem Bildschritt herausholt, die man wirklich als Ergebnis betrachtet. Das Ganze hat natürlich, das war als Wolke angedeutet, die Umgebungsvariablen, die da gesetzt sind, die werden auch in dem System beschrieben. Und links angedeutet die Sandbox. Und das ist eigentlich das Feature, damit man reproduzierbar wirklich bauen kann, ja, damit man unabhängig von dem Host wird. Gehe ich später nochmal genau darauf ein, wie es technisch umgesetzt ist, aber im Prinzip bringt man auch beschrieben in Rezepten sein eigenes Linux-System wieder mit, damit man wirklich genau in dem gesamten System beschreiben kann, auch in welcher Umgebung man baut. Bis runter bis zu den Core-Utils, also bis Copy, alles wirklich. Man in der Sandbox ist wirklich eins zu eins konfiguriert, was man nimmt. Genau. Jedes Rezept sieht dann sozusagen, die Schritte sehen immer gleich aus und ist einfach nur eine große Liste von Abhängigkeiten. Der Bildschritt an sich wird angenommen, dass er deterministisch ist. Das sollte er hoffentlich sein. Das stimmt binär nicht immer ganz. Da könnte man ganze eigene Vorträge drüber halten, wie man den Compiler deterministisch bekommt. Das sind die größten Leisten nämlich nicht, gerade bei C++. Allerdings vom Endergebnis her ist es dasselbe. Der Package-Schritt, der jetzt da die Artefakte rausholt von dem Bild, der ist auch deterministisch, also zumindest ist das die Annahme vom Bob an sich. Und der Checkout ist aber indeterministisch, größtenteils. Gerade wenn man von Branches baut, kann man einen Checkout wiederholen. Wenn jemand auf dem Branch was eingecheckt hat, kommt da nicht dasselbe raus. Das muss das Tool natürlich berücksichtigen. Insofern ist das mit diesem Gleichungssystem halt ein bisschen schwierig. Man muss halt genau wissen, welche Werte hat man schon ausgerechnet und welche Werte sind sozusagen unveränderlich, weil alles deterministisch war, und welche sind es nicht. Dann muss man das unter Umständen wiederholen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der uns bei dem Tool bewogen hat, ist halt das Variantenhandling. Wir haben ja diese 50 Varianten, von der wir Software ausliefern, die wollen wir nicht händisch erstellen. Das macht halt keinen wirklichen Spaß. Und deswegen soll das so automatisch wie möglich passieren. Die Rezepte, wie ich schon angedeutet habe, die bilden halt praktisch den Abhängigkeitsbaum von den einzelnen Paketen ab. Jetzt können mehrere Rezepte, wie es da links angedeutet ist, halt auf ein gemeinsames Rezept verweisen. Ja. Insofern zum Beispiel wollen wir halt ein Image für einen ARM bauen und ein Image für einen x86. Da soll dieselbe App drin sein. Die muss natürlich anders übersetzt werden. Einmal für x86, einmal für ARM. Und was in dem System möglich ist, oder was der Bob genau abbildet, ist halt, dass dann, wenn die Pakete wirklich ausgerechnet werden, dass er genau weiß, ich habe jetzt hier ein ARM-Image, dann nehme ich den Compiler, dann muss ich die App in der Variante bauen. Wenn ich es mit dem x86-Compiler übersetze, muss ich die App mit dem anderen Compiler übersetzen. Ja, also sozusagen, er kann vorher ausrechnen, wie viele Varianten muss ich ein Paket bauen. Das muss ich nicht explizit spezifizieren, sondern einfach, es wird einfach betrachtet, von welchen Eingangsgrößen ist ein Paket abhängig und wie viele Varianten kommt es sozusagen vor. Und je nachdem, was ich sozusagen am Ende für ein Top-Level-Paket bauen will, wird das in der einen oder anderen oder in allen Varianten gebaut. Aber im Prinzip muss ich mich darum nicht wirklich kümmern. Als Input wird alles betrachtet, Umgebungsvariablen, Abhängigkeiten, Tools, die Sandbox, also was immer als Eingangsgröße einfließt, wird da mit in Erwägung gezogen. So, wie sieht so ein Rezept eigentlich aus? Ich hatte schon gesagt, das sind YAML-Dateien. Ist eine relativ leichtgewichtige Auszeichnungssprache, das YAML. Man sieht jetzt hier mal so ein ganz kleines Tool, wie es auch übersetzt wird. Fängt an mit dem Checkout SCM. Das ist halt Bob selbst, der versteht den Git und SVN, ist zum Beispiel als Versionskontrollsystem schon eingebaut. Das muss er auch verstehen, um zu wissen, ob ich jetzt von einem Tag gebaut habe, von einem Commit, von einem festen Stand sozusagen, oder ob ich einen Branch auschecke. Das wird halt einfach konfiguriert an der Stelle. Da wird gesagt, okay, ich habe ein Git-URL, ich will diesen Branch auschecken. Und danach, alles, was mit Bild anfängt, das gehört zum Bildschritt schon. Da wird gesagt, also für den Bildschritt selbst bin ich abhängig von der Cross-Compile-Environment-Variable, die soll in dem Zustand gesetzt sein. Das ist halt auch der Mechanismus, bei dem das Tool mitbekommt, wann ich dann ein Paket in mehreren Varianten bauen muss. Ja, wenn die Cross-Compiling-Variable halt in mehreren verschiedenen Varianten vorkommt und nach diesem Paket gefragt wird in diesen Varianten, weiß ich halt, okay, ich muss einmal mit Cross-Compiling x86 und einmal mit Cross-Compiling ARM bauen. Dann die Tools, die verwendet werden sollen. Diese Tools werden von anderen Rezepten einfach definiert. Das habe ich jetzt nicht dargestellt, aber es gibt da viele weitere Key-Value-Pairs, die man da anwenden kann. Das heißt, wir brauchen Make, wir brauchen eine Toolchain. An sich ist das Rezept relativ generisch. Er sagt nur, ich will einfach nur eine Toolchain haben, mit der ich was übersetzen kann. Wo die Toolchain herkommt, ist an einer anderen Stelle definiert. Ja, und dann ist das Build-Skript relativ einfach. Wir rufen einmal Configure auf mit dem Cross-Compile-Triple und dann wird Make ausgeführt. Package-Skript ist halt jetzt im Prinzip das Make-Install, was man noch ausführt, um dann praktisch das Ergebnis vorliegen zu haben. Der Schritt selbst wird immer in einem eigenen Verzeichnis ausgeführt. Das heißt, es gibt keinen gemeinsamen Zustand. Jedes Paket und jeder Schritt wird in einem eigenen separaten Verzeichnis ausgeführt. Und die Pfade zu den Abhängigkeiten und Verzeichnissen, die werden einfach als Argumente jedem Skript mitgegeben. Das sieht man hier an der Stelle mit $1. Das ist halt der vorhergehende Schritt. Wenn ich weitere Abhängigkeiten an der Stelle gehabt hätte, würden die mit $2, $3, $4 und so weiter gehen. Es gibt auch Mechanismen, wo man die mit Namen noch benennen kann. Das ist relativ mittlerweile schon elaboriert. Entschuldigung. Jetzt bilden alle Rezepte zusammen eigentlich die Gesamtsoftware am Ende. Das heißt, man hat einen großen Tree von Rezepten, von YAML-Dateien eigentlich, die man zusammen wieder in dem Git oder SVN versioniert. Und diese zusammen beschreiben jetzt meine komplette Software. Das ist relativ viel dann, aber es sieht ungefähr am Ende schon ähnlich aus wie bei Yocto zum Beispiel die Rezepte-Trees. Ja. Layering gibt es an der Stelle noch nicht, aber könnte man sich zumindest denken, aber vorstellen. Aber man hat sozusagen immer ein Tree, wo für ein Projekt alles beschrieben ist. Das entwickelt sich natürlich fort, wenn ich neue Branches, neue Tags integriere, werden an den Rezepten halt die Veränderungen vorgenommen. Und um das jetzt zu bauen und die Varianten auch am Ende zu bestimmen, gibt es spezielle Rezepte, die sind eigentlich nur markiert, das sind die sogenannten Root-Rezepte, das ist eigentlich der Einstiegspunkt. Damit man sozusagen von dem Abhängigkeitsbaum, den man hier aufgebaut hat, muss es ja einen Wurzelknoten geben und das sind die Root-Rezepte. Und an der Zahl kann es auch mehrere geben, allerdings muss mindestens eins vorhanden sein, weil ansonsten weiß man ja nicht, wo man im Abhängigkeitsbaum irgendwo anfangen soll. Es gibt noch Klassen, wir wollen es natürlich nicht wiederholen, das heißt so gemeinsame Sachen in den Rezepten will man einfach in Klassen auslagern, die man von denen man erben kann. Das ist, denke ich mal, relativ straightforward. Das wird auch genauso zum Beispiel unter Yocto verwendet. Das ist, denke ich mal, einfach normale Softwareentwicklung an der Stelle. Genau, und diese Rezepte werden eigentlich im Prinzip im Projekt immer noch weiterentwickelt. Und im Endeffekt, wenn man mal eine Auslieferungssoftware hat, also das, was man zum Kunden rausgibt, was definitiv reproduzierbar sein soll, dann muss man halt sicher gehen, dass in allen Rezepten nur von Tags gebaut wird. Und dann taggt man selber die Rezepte, beziehungsweise merkt sich halt bei Git die Commit-ID. Und dann ist für das gesamte Projekt, wenn man es ordentlich gemacht hat, wieder vollständig reproduzierbar. Das war jetzt sozusagen die Theorie, wie man es abbildet, wie man es beschreibt und wie es gedacht ist. Praktisch, wenn man das Tool jetzt mal verwendet und Bob selbst ausführt, gibt es im Großen drei verschiedene Modis, mit denen man die verwenden kann. Das sind wirklich bilden mehr oder weniger die Use Cases ab, die man braucht. Es gibt den Build, den Release Mode, zum Beispiel ein Bob Build und dann das Paket, was man halt bauen will oder was man gebaut haben möchte. Das ist der Release Mode mit Bob Build. Da ist das oberste Ziel Korrektheit. Es soll wirklich genau das rauskommen, was man spezifiziert hat. Und es soll reproduzierbar sein. Das heißt, per Default wird, wenn die Sandbox konfiguriert ist, wird die Sandbox verwendet. Und es soll wirklich genau binär am besten noch dasselbe rauskommen. Dann gibt es den Dev-Mode, den Development-Mode. Verwendet man fast genauso, allerdings der Trade-off in der Richtung, es kommt nachher nochmal eine Tabelle, was die Unterschiede sind, aber ist eigentlich in dem Sinne, dass der Applikationsentwickler im Vordergrund steht. Das heißt, ich nehme ein bisschen Korrektheit weg, beziehungsweise es gibt, ich lasse gewisse Lücken zu, beim Checkout zum Beispiel, einfach für, um die Convenience vom Applikationsentwickler zu erhöhen. Zum Beispiel die Sandbox wird nicht per Default verwendet, einfach weil, wenn ich in der Sandbox gebaut habe, stimmen die in den Debug-Informationen, die Pfade, die drin stehen, nicht mit dem vom Host überein. Und dann ist es mit dem Debugging halt relativ schwierig. Deswegen verwendet man da keine Sandbox. Es ist nicht so wichtig, dass wirklich exakt dasselbe rauskommt. Es soll zwar dasselbe gebaut werden, aber ich will es immer noch debuggen können. Dann ein ganz eigener Mode, Bob Jenkins. Da kann ich einen Jenkins konfigurieren. Ich habe ja gesagt, es soll eine gemeinsame Grundlage geben. Das sind die Rezepte. Und der Jenkins ist an der Stelle, ich sag mal, dumm. Also man will sich so wenig wie möglich eigentlich auf den verlassen. Man will auf keinen Fall manuell auf den Jenkins Jobs anlegen, manuell konfigurieren, weil alles, was man manuell macht, geht schief. Also irgendwann kommt immer mal ein Fehler rein und dann hat man leider doch was Falsches gebaut oder es hat es nicht richtig gebaut. Und sowas rauszubekommen, ist halt extrem schwierig. Im schlimmsten Fall fällt es beim Kunden auf. Und deswegen will man mit Bob Jenkins halt einen Jenkins konfigurieren. Ziel ist Continuous Build natürlich. So als Größenordnung so bei uns, also wenn man jetzt ein Check-in macht, nach 5 Minuten ist die Gesamtsoftware gebaut. Also man kann wirklich relativ schnell feststellen, ob man ein Bild gebrochen hat. Das sollte man natürlich vorher tun am Arbeitsplatz, aber manchmal schlüpft ja trotzdem noch was durch. Grundsätzlich arbeitet der Bob intern mit als Hash-Tree, würde ich das mal benennen. Also sozusagen alle Abhängigkeiten, alle Rezepte mit ihren Abhängigkeiten bilden im Endeffekt intern ein Hash-Tree, MD5 an der Stelle. Das war gar nicht so wichtig, so einfach nur schnell gehen. Die bilden die sogenannte Variant-ID. Das heißt, wenn wir jetzt von dem Root-Rezept ausgehend diesen Hash-Tree berechnet, von einem Paket, was mittendrin im Abhängigkeitsbaum ist, kann man ziemlich genau bestimmen, in wie vielen Varianten das Ding gebaut werden muss, wenn es mehrfach vorkommt in den Abhängigkeitsbäumen. Das heißt einfach, wenn dieser Hash-Tree-Summe gleich ist, ist der Input auch derselbe. Wenn sie verschieden ist, ist es eine andere Variante. Das nutzt man auch an der Stelle, wenn man es ausführt, beziehungsweise wenn man die Pakete sozusagen berechnet. Wenn die Prüfsumme gleich war, dann war es dieselbe Variante, dann kann ich es im selben Verzeichnis ausführen. Wenn eine neue Variant-ID auftaucht, muss ich es in einem neuen Verzeichnis machen. Das ist relativ konservativ, also das heißt, man baut manchmal auch verschiedene Sachen in verschiedenen Verzeichnissen, obwohl es eigentlich dasselbe ist. Zum Beispiel, man hat eine Variable spezifiziert, die jetzt wirklich an sich keinen Einfluss hat. Ja. Das kann das Tool natürlich nicht wissen, aber man muss davon ausgehen, die Variable hat einen Einfluss, deswegen wird es in mehreren Varianten gebaut. Dafür ist es allerdings eigentlich immer korrekt, was ja das oberste Ziel gewesen ist. Ja, also wie gesagt, das Grundlage vom Variantenhandling. Und wie sieht das effektiv wirklich aus? Man hat praktisch den Bob als Tool in der Mitte, die Rezepte, was so gelb hinterlegt, das ist eigentlich alles auf einem lokalen Rechner, das ist bei sich selber lokal. Wenn man mit Bob Dev oder Bob Build baut, hat man so einen Workspace, jeweils separat, da kommt halt alles rein. Von links die Git-Server oder SVN-Server, man hat unter Umständen auch noch irgendwo eine Net-App, wo viele Binärdateien liegen. Und das Bob Jenkins sieht man da, der Pfeil nach unten von dem Bob zum Jenkins Master, da wird der Jenkins über eine REST-API konfiguriert und dann machen die Jenkins-Slaves im Prinzip genau dasselbe. Rechts hat man noch den Binär-Artefakt-Cache, wo man sozusagen schon gebaute Pakete wiederverwenden kann. Also die muss man jetzt nicht normal bauen, wenn sie schon mal irgendwo gebaut wurden, sondern die kann man sich einfach auch in Cache holen. Das ist mal der Unterschied zwischen dem Release- und dem Development-Mode. Die bauen in verschiedenen Verzeichnissen. Beim Release-Mode wird wirklich jedes Mal ein neues, frisches Verzeichnis genommen, wenn sich die Varianten-ID geändert hat. Im Development-Mode versucht man, die Verzeichnisse stabil zu halten, einfach damit man nicht jedes Mal seine ID neu konfigurieren muss. Im Zweifelsfall wird das Verzeichnis halt leergeräumt und neu ausgecheckt zum Beispiel. Der Checkout-Step beim Release-Mode, da wir ja bei jeder Variante oder bei jeder Varianten-ID eine neue Verzeichnis nehmen, wird auch komplett neu ausgecheckt. Im Development-Mode wird das inkrementell geupdatet. Ja, wenn man Branches switcht, wird wirklich nur von diesem einen Modul halt der Branch geswitcht. Das kann natürlich schief gehen, deswegen ist es nicht hundertprozentig korrekt manchmal. Allerdings, das ist natürlich, was der Entwickler tun will.
Ja. Hast du im Release-Mode irgendeinen Check drin, dass wirklich alles getaggt ist und immer dieselbe Version verwendet wird?
Du kannst im Release-Mode auch von Branches bauen, das ist okay. Allerdings, er weiß intern auch, ob es wirklich von dem Tag kommt oder nicht. Zumindest von den SCMs, die er versteht, also von Git oder SVN. Bei SVN, wenn halt eine Revisionsnummer angegeben ist, die fest ist, mit derselben URL, dann weiß er, dass es jetzt fest. Ansonsten geht er davon aus, dass es halt indeterministisch ist. Das ist zwischendurch immer dasselbe.
Das Wort will man eigentlich nicht indeterministisch
haben, oder? Ja. Also, es gibt ja diesen Grenzbereich dazwischen. Wir bauen von Release-Branches. Es wird kontrolliert eingecheckt. Man kann es, man will es nicht verhindern, man will es nur wissen eigentlich.
Ja. Wissen ist,
genau.
Aber es geht, ja.
Genau, aber es geht, genau. Ja, also es gibt noch keine Ausgabe dafür, die könnte man aber dazu bauen. Also das Wissen ist intern vorhanden. Wenn man wirklich so mal jetzt einen Report haben will, dann müsste man diese Funktionalität nochmal nachbauen, aber das Wissen ist da. Ja, bis jetzt ist es noch händisches Nachschauen sozusagen. Genau. Die Sandbox ist halt im Release-Mode per Default enabled, kann man disablen. Im Development-Mode ist halt per Default disabled, kann man aber auch enablen, wenn man will. Und dieser Binär-Artefakt-Cache, der wird im Release-Mode komplett verwendet. Das heißt, im besten Fall, wenn ich nach dem Paket frage, wird es einfach nur runtergeladen. Falls das Paket selbst nicht da ist, wird ein Teil davon werden Abhängigkeiten runtergeladen, so wie es halt geht, und nur das gebaut, was notwendig ist. Im Development-Mode wird das Ganze eigentlich nur gemacht für die Abhängigkeiten, weil das Paket, was ich, nachdem ich gefragt habe, das ist ja das, was ich entwickeln will, an dem ich arbeiten will, das soll natürlich gebaut werden. Genau, jetzt zu dem Sandboxing. Das ist wirklich das unbezahlbare Feature eigentlich, finde ich, weil man bekommt extrem gut mit, wenn man im Cross-Compiling was falsch gemacht hat. Das ist leider Linux-only, zumindest im Moment. Ich denke, auf BSD kann man es vielleicht portieren, bin mir aber nicht ganz sicher. Im Prinzip beschreibt man als Root-Rezept in einem Rezept, was die Sandbox beschreibt, beschreibt man das RootFS, in dem man baut. Bis runter zu den Core-Utils, alles, was man braucht. Dann wird unter Linux halt diese User-Namespaces genommen, das ist ein ziemlich cooles Feature, da braucht man gar keine Root-Rechte für. Bei Docker braucht man sie noch, was im Prinzip auch Namespaces verwendet, aber User-Namespaces braucht man keine Root-Rechte. Man kann in einem eigenen Mount-Namespace arbeiten, dann werden alle Abhängigkeiten gebind, mounted in den Namespace, dann macht man Change Root rein und führt im Prinzip alles in einer kontrollierten Umgebung aus. Ja. In dem Zusammenhang werden auch alle Abhängigkeiten nur read-only reingemountet, also man bekommt dann mit, wenn zum Beispiel das Configure in den Sourcen Änderungen machen will, das geht dann nicht. Oder andere schlimme Dinge, die da noch passieren können. Und man kann halt nur auf sein Ausgabeverzeichnis schreiben. Genau, wie gesagt, die Sandbox selbst ist auch wieder als Rezept beschrieben. Im einfachsten Fall ist es ein Target-Z, was man runterlädt. Man kann sich allerdings auch vorstellen, dass man auch die Sandbox selbst wieder baut. Ja. Die Frage ist, wo setzt man halt den Ankerpunkt irgendwo hin? Genau, im Prinzip wird dadurch der ganze Buildhost eigentlich austauschbar, bis auf den Linux-Kernel. der bleibt natürlich als Abhängigkeit. Ansonsten bräuchte man echte VMs halt. Der Overhead an sich ist praktisch vernachlässigbar. Also man merkt das gar nicht, dass man so ein Namespace für jeden Schritt aufsetzt und bind-mounted. Das geht extrem fix. Genau, dann hat man noch die Binär-Artefakte. Das ist im Prinzip einfach nur ein Cache. Es gibt dann nochmal eine spezielle ID, die Build-ID, die man da verwendet. Die bezieht jetzt praktisch die Sourcen mit ein. Also wenn man von einem Branch baut, damit man das Binär-Artefakt wiederverwenden kann, muss man durch die Sourcen hashen, damit man weiß, welche Sourcen hat man denn genau gebaut, damit man das Binär-Artefakt dazu wieder finden kann. Im Prinzip ist es am Ende ein großer Cache, der da entsteht, aus dem sich typischerweise die Entwickler bedienen, also wenn sie lokal bauen, und das ist schon im Cache vorhanden, wird es einfach runtergeladen und typischerweise wird es halt von einem Jenkins befüllt. Ja, der Jenkins selbst verwendet es nicht, aber er befüllt einfach diesen Cache. Alle Artefakte, die da jemals gebaut wurden, landen am Ende da drin. Im besten Fall, wenn man halt, wenn der Bob intern schon weiß, dass es halt ein komplett deterministisches Paket ist, also liest man Checktext aus, dann muss er noch nicht mal die Sourcen auschecken, sondern kann sofort die Build-ID berechnen und kann sofort damit zum Cache sozusagen gehen, um das runterzuladen. Unten sind mal die Befehle, sozusagen, wie man es benutzt, also Build, Upload, da kann man auch von lokalen Builds uploaden. Ansonsten Download, wenn man es halt haben will. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit von Jenkins geredet. Wie passiert das eigentlich? Also das Bob Jenkins-Kommando verwendet die REST-API von Jenkins. Es wird nicht Bob auf dem Jenkins ausgeführt, sondern es wird praktisch diese einzelnen Schritte, die in den Rezepten als Bash-Skript hinterlegt werden, werden wirklich als Shell-Step eingefügt. Das heißt, man sieht auf dem Jenkins, wenn man sich die Jobs nachher anguckt, wirklich die einzelnen Schritte, die wirklich ausgeführt werden als Shell-Steps, mit den einzelnen Variablen, die gesetzt sind und so weiter. Man braucht im Prinzip wirklich nur wenige Plugins, also natürlich Git SVN ist klar, aber irgendwo will man die Sourcen herbekommen. Es gibt da noch Multiple SCM-Plugin, wenn man in einem Job sozusagen mehrere Sachen auscheckt. Das Copy-Artifact-Plugin braucht man, das ist der Weg, wie zwischen den einzelnen Jobs die Artefakte ausgetauscht werden. Und das Conditional Build-Step-Plugin brauchen wir auch noch. Und das Schöne ist, durch das Sandboxing, wenn man das verwendet, das geht auch auf Jenkins, wird der Jenkins-Slave komplett austauschbar. Also man braucht nur noch einen generischen Jenkins-Slave, den kann man in beliebiger Anzahl instanzieren und durch die Sandboxes wird alles mitgebracht. Braucht man sich nicht mal drum kümmern. Und das unten sind mal die Kommandos, wie es eigentlich gemacht wird. Genau, wie setzen wir es bei TechniSet grundsätzlich ein? Bis jetzt ausschließlich in der Vorentwicklung, in den Produktions- da wie wirklich die Projekte in Produktion sind, nehmen was anderes. Wir ersetzen damit nicht Yocto, sondern wir nehmen Yocto SDK als Grundlage. Das ist einfach convenient. Wir haben natürlich Continuous Build mit dem Jenkins. Das ist relativ gut skalierbar. Einfach über Docker-VMs kann man neue Jenkins-Slaves spawnen. Durch Sandbox sind die, wie gesagt, austauschbar. Und ja, der Jenkins bekommt natürlich, wie Sie es gehört, einen Trigger beim Check-in und es werden die betroffenen Jobs laufen und Pakete gebaut werden, die notwendig sind und relativ zeitnah hat man es eigentlich dann fertig gebaut. Grundsätzlich ist aus meiner Sicht, es sind relativ komplexe Sachen, die wir da bauen bei TechniSet. Allerdings denke ich, der Anwendungsfall ist trotzdem auch für eine größere Zielgruppe vorhanden. Es gibt sicherlich andere größere Cross-Compiling-Projekte, die da sind, die davon profitieren könnten. Das kann man auch gut einsetzen, wenn man ein Hobbyprojekt hat, was verschiedene Abhängigkeiten mitbringt. Dann kann man die einfach als Rezepte beschreiben. Dann hat man einen Satz von Rezepten, wo man ganz einfach, selbst mit komplexeren Abhängigkeiten, die Software bauen kann. Und falls man halt irgendwas mit echt vielen Varianten bauen will, also dafür ist es halt wirklich gut geeignet. Und ich denke, binäres, reproduzierbares Bauen ist eine wichtige Angelegenheit. Grundsätzlich, es gibt ja mehrere Projekte, die sich damit beschäftigen. Allerdings denke ich, ist da noch Luft nach oben, dass man das grundsätzlich als Ziel begreift, weil ansonsten weiß niemand, ob das Image, was ich runtergeladen habe, wirklich das beinhaltet, was da bei den Sourcen daneben liegt. Ja, ein paar Ressourcen unten, das ist auf GitHub zu finden. Logischerweise, es gibt ein Manual sogar. Ausbaufähig, aber immerhin. Und eine Mailingliste, die ist noch relativ leer, aber die ist schon mal da, falls andere Leute damit Spaß haben wollen. Ja, das war es eigentlich gewesen. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch 2-3 Minuten für Fragen? Ja. Patches welcome, würde ich sagen. Allerdings ist der Aufwand ist extrem niedrig, da ein neues SCM einzufügen. Also Git und SVN sind jeweils im jetzigen Zustand 50 bis 100 Zeilen Python. Also es ist sehr überschaubar, das hinzuzufügen. Ziel sollte allerdings sein, dass es wirklich in den Core mit reinkommt, dass es wirklich, also es gibt auch Plugins, es gibt eine Plugin-Schnittstelle, noch relativ klein, aber so gerade SCMs, die sollten doch beim Tool mit dabei sein. Also, was immer da notwendig ist, kommt da mit rein. Ja?
Das Stichwort Docker ist schon Teil des. Wie weit unterscheidet sich dieses Sandbox-Feature von Docker? Oder warum baut das Sandbox-Feature nicht auf Docker auf?
Erstens will ich es in demselben System beschreiben. Ich kann auch mehrere verschiedene Sandboxes verwenden. Ja. Ich will teilweise in verschiedensten Varianten die Software bauen. Ich will nicht nur in einem das für eine Plattform übersetzen, sondern vielleicht für mehrere. Vielleicht will ich auch mehrere Sandboxes einsetzen. Und es ist einfach ein Teil des effektiv des Variantenhandlings. Und dass man es in einem geschlossenen System beschreibt. Und durch den Einsatz von User-Namespaces ist es eigentlich, der Entwickler am Arbeitsplatz bekommt es eigentlich nicht mit. Das ist for free. Ich brauche keinen Docker, keine Root-Rechte. Es ist einfach convenient gewesen, das zu tun. Und es ist so billig, das wirklich aufzusetzen, da wäre die Komplexität mit Docker größer gewesen. Ja. Ja? Ja, also die Cross-Compiling-Toolchains werden teilweise selbst übersetzt, logischerweise, aber nicht am, sozusagen, die werden als übersetzte Toolchains hinterlegt irgendwo. Das ist natürlich ein Problem. Also wenn man da an die Toolchain nochmal wirklich ran muss mit einem glibc-Bug, baut man, also das, im Falle von Bob, der würde das genau mitbekommen und dann würde er einfach alles bauen, weil die Toolchain hat sich geändert, alles ist von der Toolchain abhängig, ich muss alles neu bauen. Ja. Aber das ist ein Problem, das kann man kaum lösen. Ja. Genau, also im Projekt wird die Toolchain normalerweise nie angefasst, also das ist sakrosant, ja, sag ich mal. Ja? Das wäre theoretisch möglich. Ja. 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 Das ist durchaus denkbar. Also es könnte sein, dass man noch 2-3 kleine Tweaks machen müsste, aber von der grundsätzlichen Beschreibung her sollte es auf jeden Fall. Ja, würde auf jeden Fall in die Architektur reinpassen. Ja.
Wenn das Package ein Filesystem enthält, in irgendeiner Form Tarfile oder sowas, dann kriegen wir das binär gleich.
Indem man aufpasst. Also bei Tarfile, das ist, also wer sich damit beschäftigt, sozusagen binär reproduzierbar zu bauen, der weiß natürlich, Tarfile, das ist ein Problem. Also das kann eben der Bob an der Stelle nicht abnehmen. Also sozusagen er bietet nur das Framework ringsrum, um wirklich es möglich zu machen, alle Einflüsse kontrollierbar zu halten und dann wirklich binär reproduzierbar zu bauen. Da muss man natürlich immer aufpassen, das muss man testen und die Schritte nimmt er einmal an der Stelle natürlich nicht ab, leider.
Doch, doch.
Ja. Also im Großen und Ganzen würde ich die Erfahrung so zusammenfassen, wie man versucht es extrem zu vermeiden, nochmal bauen zu müssen. Und dann, also genau, allerdings, ja, also so eine Riesensoftware wirklich binär identisch zu bauen, also da muss ich jetzt eigentlich zugeben, da sind wir auch noch nicht. Also, weil es einfach auch extrem viele Zulieferungen sind, die teilweise mit exotischen Bildsystemen hinterherkommen, also das da binär reproduzierbar zu bauen, ist extrem schwierig.
Ja. Wie schnell schätzt ihr denn die Einarbeitungszeit in so ein Projekt ein? Also das ist ja eigentlich ziemlich komplex und das wird auch eine Weile dauern, aber wie ist es denn bei dem System?
Also die Erfahrung war eigentlich relativ gut gewesen. Also es muss natürlich jemand das ordentlich schon mal hingestellt haben, die Rezepte konfiguriert haben, in einem ordentlichen Zustand haben. Ja. Es gibt ein paar Beispiele auf GitHub, allerdings die sind noch ausbaufähig. Allerdings muss ich sagen, die Rückfragen von den Entwicklern und wie schnell die damit auf Drehzahl gekommen sind, waren schon extrem gut. Also das hat man die paar Schritte erklärt und danach waren die eigentlich fit. Also so schnell habe ich es bis jetzt noch nie gesehen.
Die Rezepte sind also relativ einfach.
Ja. Genau. Ja. Genau. Ich habe die Befürchtung, wir müssen einen Schluss machen, weil der nächste Referent will sicherlich gleich anfangen. Es sind nur noch ja? Eine. Das ist eine Organisationsfrage, aber ich würde empfehlen, das mehr oder weniger vorzugeben. Also bei uns haben wir zum Beispiel eine Vorintegration. Also Leute, die sich mit Integration auskennen, die sollten auch Rezepte schreiben. Der Entwickler selber kann sie ändern. Ob man jetzt jedem Entwickler das Recht geben will oder den dazu ermutigen will, auch die Rezepte proaktiv zu ändern, da würde ich jetzt Abstand nehmen wollen. Der hat eine steilere Lernkurve, genau. Das ist klar. Ja. Genau. Gut. Dankeschön.